Heute wollen wir einen Aspekt aus Jesu Leben unter die Lupe nehmen, der uns nicht unbedingt der Nächste ist. Jesus mäßig aus der Stille leben. Aus der Stille leben. Passt das in unsere Zeit? In eine Zeit, die ein tolles, ein aufregendes Leben so sieht, dass möglichst viel Action drin ist, möglichst viele Erlebnisse, möglichst viel Tempo, Speed. Von einem Ort zum nächsten, von einem Erlebnis zum nächsten zu rennen, das ist doch aufregend. Das erfüllt mein Leben, denken wir. Das macht mich reich an Erlebnissen. Ja, ich bin schon fast süchtig nach Erlebnissen. Also wenn ich dieses Wochenende nicht mindestens an 2 Partys gewesen bin und dann noch zwischendurch auf Skitour und ich wollte doch noch kurz bei meinem Kollegen vorbei und das neue Bier ausprobieren, das er lanciert hat mit seiner privaten Brauerei und so weiter und so fort. Und wann kommen wir dann überhaupt noch zum Innehalten? Wann werde ich still? Wir alle wünschen uns ein erfülltes Leben. Doch wir stehen in der Gefahr, dass unser Leben zu einem überfüllten Leben wird. Das ist die Gefahr unserer Zeit. Und wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir, dass Jesus sein Leben ganz anders gestaltete. Wenn wir die Berichte lesen in den Evangelien, dann sehen wir, dass das Wirken Jesu geprägt ist von einer Ruhe, von einer Gelassenheit, von einer Klarheit. Das beeindruckt mich immer wieder und ich frage mich, von wo nimmt Jesus diese Ruhe und diese Klarheit? Im größten Getümmel drin, unter Hunderten von Menschen, die alle auf ihn eindrängen, bleibt er souverän. Kein Stress, kein nicht mehr wissen, wo einem der Kopf steht und die Leute vertrösten, sondern er ist ruhig, klar, souverän. Beeindruckend. Was ist der Schlüssel seiner Souveränität? Ich lese aus Lukas 6 die Verse 12 bis 19. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und auf das Wort Gottes zu hören. Es geschah in diesen Tagen, dass er wegging auf den Berg, um zu beten. Und er, Jesus, verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte, Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, den man den Zeloten hieß, und Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf ein ebenes Feld. Und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon war da. Die waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Und alles Volk wollte ihn berühren, denn eine Kraft ging von ihm aus, die alle heilte. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Dieser Text zeigt uns exemplarisch etwas davon, wie Jesus sein Leben gestaltete. Wir sehen darin, dass drei Dimensionen von Beziehungen Jesu beschrieben werden. Im ersten Vers die Beziehung Jesu zu Gott, in den Versen 13 bis 16 die Beziehung Jesu zu seinen Jüngern und in den Versen 17 bis 19 die Beziehungen Jesu zu den übrigen Menschen, zu den Menschen außerhalb, die zu ihm kommen. Ich möchte zuerst die Beziehung Jesu zu Gott betrachten. Diese ist charakterisiert dadurch, dass Jesus wegging. Er ging hinaus, wie es in alten Übersetzungen heißt, hinaus aus dem Alltag. Er ging weit weg auf den Berg. Und er machte das nicht nur einmal. Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, er macht das immer wieder. Es ist eine Gewohnheit, dass er hinausgeht. Hast du auch einen Ort, an den du hinausgehen kannst? Hinaus aus dem Hamsterrad des Alltags, aus dem Gezwitscher von Getwitter und dem Gepiepse von WhatsApp, hinaus aus dem Fernsehgeflimmer, aus der Mailflut, aus dem Fernseh und Radio und Verkehrs- und sonstigen Lärm einfach hinaus in die Stille. Das kann ein Berg sein, wie bei Jesus. Das kann der Wald sein. Das kann aber auch dein Lieblingssessel sein in einem ruhigen Raum. Ein Ort, um Gott zu begegnen. Entscheidend dabei ist, dass du ganz offline bist der Welt gegenüber, um online sein zu können für Gott und Gottes Reden. Jesus ging hinaus und er blieb. Er blieb die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Wow, lohnt sich das? Die ganze Nacht wach bleiben im Gebet, das ist eine Herausforderung. Wir alle wissen, wir sollen zu Gott kommen. Ihr seid alle her in den Gottesdienst gekommen. Das ist wunderbar. Zu Gott zu kommen, wir wissen, das sollen wir. Wir versuchen es auch. Mindestens für ein paar Sekunden schaffen wir es auch meistens jeden Tag. Spätestens auf dem Weg zur Arbeit, noch kurz die Bible-App, die Tageslosung oder ein Gebet. Ja, zu Gott kommen, okay, das schaffen wir meistens, aber die Herausforderung ist, dann auch bei Gott zu bleiben. Nicht kurz kommen und gleich wieder gehen, sondern bei ihm bleiben. Wie ist das möglich? Wie macht Jesus das? Ich glaube, Jesus blieb bei Gott, bei seinem Vater, weil er ihn liebte. Er liebte es, in der Gegenwart Gottes zu sein. Es war seine tiefste Sehnsucht, in der nahen Verbindung zum Vater zu sein. Wir wissen, Gott ist Liebe. Und diese Liebe Gottes, die zeigt sich zuerst in der Beziehung des Sohnes zu seinem Vater. Darum haben wir das Geheimnis der Trinität Gottes. Gott ist drei Personen in einem Wesen und darin zeigt sich die Liebe Gottes. Jesus liebt den Vater, der Vater liebt ihn. Sie sind die ganze Nacht zusammen im Gespräch, in Gemeinschaft. Dies zeigt uns die Liebe Gottes. Jesus liebte den Vater. Und wir? Wenn wir zu Gott kommen, warum komme ich dann zu ihm? Bete ich dann einfach meine Gebetsliste herunter? Ja, das Anliegen habe ich noch, diese Bitte, das beschäftigt mich noch. Oder genieße ich die Gemeinschaft mit Gott? Als Jesus auf dem Berg ein anderes Mal verklärt wurde, da war Petrus so ergriffen von der Gegenwart Gottes, dass er ausrief: Wie gut ist es, hier zu sein. Lasst uns Hütten bauen. Ich will für immer hier bleiben. Lukas 9, 33 ist das beschrieben. Wann ist es dir das letzte Mal so ergangen? Nicht wegen der ergreifenden Musik, auch nicht wegen der wohligen Atmosphäre oder der tollen Gemeinschaft untereinander, sondern einfach, weil du in der Gegenwart Gottes angekommen bist. Unglaublich wertvolle Momente. Suche diese. Genieße sie. Leider gehen sie zwangsläufig auch wieder vorbei, wie bei Petrus. Sie mussten wieder hinunter. Der Alltag bricht früh genug wieder hinein in unser Leben. Doch suche Gott, um zu beten. Jesus, was hat er wohl gebetet die ganze Nacht hindurch? Das habe ich mich gefragt, als ich diesen Text gelesen habe. Die Bibel schweigt darüber. Sie sagt uns nichts über diese Nacht im Gebet. Ich möchte später noch einmal darauf zurückkommen, denn um nicht völlig im Spekulativen zu bleiben, möchte ich gerne die nächsten zwei Beziehungsebenen Jesu noch betrachten, was nämlich gefolgt ist aus dieser Nacht des Gebets, aus dieser Stille. Aus dieser Stille hinaus lesen wir, dass Jesus die Jünger auswählt und zu sich ruft. Das ist die Beziehung Jesu zu seinen Jüngern. Für uns die Beziehung unter uns Gläubigen. Es ist ein entscheidender Moment. Jesus beruft 12 Jünger ganz nah zu sich. Er hat schon viele Jünger, die mit ihm ziehen. Und aus diesen vielen Jüngern beruft er nun 12 Männer für seine Mission. Und er weiß, in 3 Jahren werden diese 12 Männer die Mission alleine fortführen, ohne mich. Dann müssen diese 12 fähig sein. Und sonst geht meine Mission den Bach runter. Wenn die nicht bringen, diese 12, dann ist meine Mission gescheitert. Also wir merken etwas davon, wie entscheidend dieser Moment war. Es ging um eine bewusste Auswahl. Jesus fokussierte sich auf 12 Männer, die er in seine Jüngerschaft nahm. Er hatte eine klare Strategie. Ich weiß nicht, ob unsere heutigen Gemeindebaumodelle das als eine gute Strategie ansehen würden, die Jesus hier wählte. Sie ist ziemlich tollkühn in meinen Augen. Denn was, wenn diese 12 Männer versagen? Jesus hielt an ihnen fest. Petrus, wir wissen es, versagte. Jesus hat an ihm festgehalten. Er hat gesagt, du bist der Stein, auf dem wird die Gemeinde gebaut. Ich baue sie auf dir, trotz deines Versagens. Eine tollkühne Strategie, die Jesus gewählt hat. Aber sie ermutigt uns, uns die Frage zu stellen, in wen investiere ich mich geistlich? Frage Gott in einem stillen Moment einmal, wen vertraust du mir an, dass ich mich geistlich in ihn oder in sie investiere? Klar ist, wenn du verheiratet bist, deinen Ehepartner und deine Kinder, wenn du Kinder hast. Die hat Gott dir bereits anvertraut, damit du geistlich in ihr Wachstum investieren sollst. Vielleicht bist du auch Kleingruppenleiter oder sonst eines Teams in der Gemeinde. Dann investiere dich in 2 oder 3 Personen daraus, ganz speziell. Rufe sie in deine Nähe, lasse sie mitleiten, beginne immer mehr auch Verantwortung zu übertragen, lies mit ihnen die Bibel, betet zusammen, teile dein Leben, auch die Herausforderungen deines Lebens mit ihnen. Das kann auch ganz informell geschehen, das muss nicht in einem fixen Team sein. Wenn jemand neu zum Glauben gekommen ist und du siehst es, du hast eine gute Beziehung zu dieser Person, investiere dich, damit sie wachsen kann. Geistliches Wachstum, Jüngerschaft, das geschieht on the job. Das geschieht nicht in der Theorie. Und so möchte ich dich ermutigen, dir einmal in der Stille Gedanken zu machen, in welche Personen investiere ich mich ganz bewusst. Wenn du Single bist, dann kannst du dich in noch mehr Personen investieren, als wenn du eine Familie hast. Das ist ein Vorteil des Single-Lebens. Und ich schlage vor, wähle nicht mehr als 12 Personen. Das ist zu viel. Jesus hat bei 12 auch eine Grenze gesetzt. Also ist das sicher zu viel für uns, wenn wir mehr als 12 Personen haben, in die wir uns geistlich intensiv investieren möchten. Die dritte Dimension, die gerät bei uns Christen leider schnell aus dem Blick. Die Beziehungen Jesu nach außen. Diese sind charakterisiert durch das, dass Jesus hinabstieg und sich hinstellte. Er stellte sich zur Verfügung. Jesus war ansprechbar für die Menschen. Er hatte Zeit für sie, er stellte sich hin und er wartete mal, was passiert. Und die Menschen, die kamen von überall her zu ihm. Sie strömten zu ihm aus allen Städten, nicht nur aus Israel, sondern aus Sidon, Tyrus, von überall her kamen sie. Und Jesus liebte die Menschen, die ihm nahe kamen. Er liebte seinen Nächsten. Und wir? Wann hast du Zeit für andere Menschen? Für Menschen, die du noch gar nicht kennst, vielleicht nur flüchtig kennst vom Vorbeigehen. Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Menschen, die wir eigentlich mit dem Evangelium erreichen wollen, denen wir von Jesus erzählen wollen, die außerhalb unserer christlichen Blase leben, in der wir uns so wohlfühlen und uns bewegen wie ein Fisch. Aber was ist außerhalb dieser Blase? Wann und wo bist du ansprechbar und verfügbar für solche Menschen? Adi hat das wunderbar auf den Punkt gebracht am letzten Sonntag. Er hat gesagt, wo lasse ich mich unterbrechen in meinem Programm, Tagesablauf, in meiner Routine? Wo nehme ich mir Zeit? Time is love, hat er gesagt. Wir denken, time is money, keine Zeit, Entschuldigung, aber bei Jesus, time is love. Er ließ sich unterbrechen. Er nahm sich Zeit. Und das Spannende dabei, darin handelte Jesus wirkungsvoll. Wenn wir diesen Bericht lesen, dann sind wir begeistert. Wir denken, wow, alle Leute kommen zu Jesus. Mit all ihren Krankheiten, mit den unreinen Geistern, mit ihren Sorgen. Und er heilte sie alle. Wahnsinn, oder? Das möchten wir auch erleben. Und gleichzeitig, unsere Zeit ist geprägt von einem Denken der professionellen Distanz und Abgrenzung. Und hier sehen wir einen Widerspruch. Jesus kennt keine professionelle Distanz. Er lässt sich hineinziehen, mitten in das Getümmel. Da kann es einem wirklich Sturm werden im Kopf, aber Jesus verliert sich selbst nicht. Mitten im Getümmel. Eine Kraft ging von ihm aus, die alle heilte. Und das ist ein Schlüsselverb. Das ist sehr interessant. Die Kraft ging von ihm aus. Das ist dasselbe Verb, das ganz zu Beginn des Textes stand für das Hinausgehen Jesu zu Gott. Im Deutschen ist das nicht ganz ersichtlich, aber im Grundtext ist das genau dasselbe Verb. Das heißt, das steht im direkten Zusammenhang. Jesus ging hinaus zum Vater auf den Berg und nun geht heilende Kraft von ihm aus zu den Menschen. Und das ist ein direkter Zusammenhang, die Nähe zum Vater, der intime Umgang mit Gott im Gebet, das ist der Schlüssel für den wirkungsvollen Dienst Jesu an den Menschen. Wer hinausgeht zum Vater, den kann der Vater senden, um in der Welt zu wirken. In welchen Situationen hast du das schon erlebt? Dass du aus der Nähe zum Vater heraus wirkungsvoll handeln konntest. Es beginnt sehr einfach. Die Menschen, die kommen, um zu hören, dann leih ihnen dein Ohr. Ermutige sie. So viele Menschen brauchen Ermutigung. Sehnen sich nach einem guten Wort. Gib ihnen dieses Wort. Höre zu und schenk ihnen ein gutes Wort. Sie kommen, um geheilt zu werden. Auch da, wir können viel tun für Kranke. Das beginnt ganz einfach, wir besuchen sie. Wir beten für sie. Wir lindern die Not praktisch. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Du hast deine Gaben, setze sie ein. Die Menschen kamen, um Jesus zu berühren. Sie wollten Jesus nahe sein. Ein großes Problem unserer Gesellschaft ist Einsamkeit. Die Menschen sehnen sich nach Nähe, nach Berührungen. Auch da, das beginnt ganz einfach mit einem Händedruck, mit einer Einladung zu einer Tasse Kaffee, mit einer Umarmung. Es beginnt ganz einfach. Und wenn du den ersten Schritt machst, wenn du damit beginnst, dann kann viel daraus werden. Dann können plötzlich auch Wunder wahr werden. Gott ist nichts unmöglich. Stell dich ihm zur Verfügung. Bring ihm das, was du hast, und setze es ein. In den Begegnungen mit den Menschen, die zu dir kommen, die dich unterbrechen. Menschen, die zu Gott hinausgehen, gebraucht Gott, um durch sie in die Welt hineinzuwirken. Wir sehen, die Beziehungen Jesu zu seinen Jüngern und zu den Menschen draußen, die sind geprägt, durch und durch geprägt von seiner Beziehung zum Vater im Gebet. Und nur so konnte es Jesus gelingen, einerseits mit einem klaren Fokus zu leben, in der Berufung der Jünger, und andererseits auch verfügbar zu sein und gleichzeitig wirkungsvoll zu handeln. Und so gelingt ihm dieser Spagat. Und das ist nur möglich, wenn wir immer wieder die Stille vor Gott suchen. Nun, ich habe schon darauf hingewiesen, über was hat Jesus wohl in dieser Nacht mit dem Vater geredet. Das wissen wir nicht. Über was hätte ich mit Gott geredet in jener Nacht, habe ich mich gefragt. Und ich hätte ihn zuerst um Wegweisung gefragt für das Auswählen der Jünger, ganz klar. Wegweisung in Entscheidungen. Und ich glaube, darin geht es vor allem um die Vergewisserung, hey, das kommt gut mit diesen Männern. Wähle diese 12. Aber was ist mit Petrus, eben, wenn der, wankelmütig wie er ist, mich verraten wird, nicht zu mir hält? Gott sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, und was ist mit diesem Levi, Matthäus, dieser Zöllner, mit all seinen Sauffreunden? Soll ich den wirklich als Jünger berufen? Stell dir vor, Levi Matthäus wird einmal ein Evangelium schreiben, das Millionen von Menschen lesen werden. Es lohnt sich, in diesen Burschen zu investieren, auch wenn es ein Zöllner ist. Er muss nicht immer ein Zöllner bleiben. Ich habe etwas Größeres mit ihm vor. Vergewisserung, dass Gott über meinen Entscheidungen wacht, dass er alles unter Kontrolle hat, das ermutigt ungemein. Und darin auch der zweite Punkt. Es geht im Gebet für mich auch darum, zu erkennen, wer Gott ist, was Gott für Möglichkeiten hat, zu sehen, Gott baut seine Gemeinde auf souveräne Art und Weise, wie er es früher mit den Jüngern gemacht hat, mit diesem Haufen 12 Männer. Ja, wir wissen, mit all ihren Schwierigkeiten, aber es hat funktioniert, die Strategie ist aufgegangen. Die Gemeinde Gottes lebt seit über 2000 Jahren und sie wird in Ewigkeit leben. Und so auch durch unsere Mitarbeit oder manchmal vielleicht auch trotz unserer Mitarbeit. Das ermutigt mich, mich mutig zu entscheiden für Menschen, in sie zu investieren, sie zu berufen, mit ihnen dran zu bleiben, sie auch nicht gleich wieder beiseite zu lassen. Jesus hat die Jünger, als er sich für sie entschieden hatte, nicht beiseite gelassen, sondern hat es durchgezogen mit ihnen. Das gibt mir enorme Zuversicht in Entscheidungen. Aber auch im Angesicht all der notleidenden Menschen dieser Welt, die Hilfe suchen, ist es für mich entscheidend, immer wieder zu erkennen, wer Gott ist, damit ich nicht an der Not dieser Welt verzweifle. Hesekiels Vision von den toten Gebeinen, da sagt Gott, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, seht, ich will Odem, Atem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Hesekiel 37. So ist Gott, er kann aus toten Gebeinen Leben schaffen, erstehen lassen, neues Leben. Und in der Stille, im Gebet, lässt mich Gott erkennen, wer er ist. Dass er der Gott ist, der die Toten auferwecken kann. Wäre Gott nicht so, ich hätte keine Hoffnung. Aber Gott ist ein Gott, der Leben in tote Gebeine hauchen kann. Der dritte Punkt, im Gebet zu Gott geht es auch um die Vergewisserung meiner Identität. Ich weiß nicht, inwiefern es Jesus darum gegangen ist, Doch Gott hat mehrmals über ihm ausgesprochen, zum Beispiel bei seiner Taufe in Lukas 3, 22, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, wenn du in einer persönlichen Beziehung mit ihm lebst, dann anerkennt Gott dich auf genau dieselbe Weise als sein Kind. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und diese Vergewisserung meiner Identität, die gibt mir Schub für meine alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen. Dann lebe und leiste ich nicht mehr, um mir die Anerkennung von anderen Menschen zu verdienen, was ja ehrlich gesagt oft der tiefere Grund unseres Stresses ist. Sondern dann lebe ich für Gott und aus dem Urteil Gottes heraus, dass Gott über mich spricht und nicht das Urteil, das die anderen Menschen über mich sprechen. Wenn du nun aber einwendest, okay, aber ich merke, dass ich Gott nicht so lieben kann, dass ich eigentlich nicht ins Gebet möchte, dass es mir eine Last ist, es ist kein Vergnügen, ich genieße es nicht. Ich habe keine Sehnsucht nach der Nähe Gottes den ganzen Tag lang. Seine Gemeinschaft vergesse ich schnell wieder. Wenn du einwendest, ich liebe meinen Nächsten nicht, den mir Gott über den Weg schickt. Ich merke, dass ich meinen Fernseher, mein Handy viel mehr liebe als meinen Nächsten. Das ist einfacher. Da habe ich meine Ruhe. Muss ich mich nicht unterbrechen lassen, dann kann ich mich mit mir in meiner kleinen Welt beschäftigen. Ich mag mich nicht um die Nöte meiner Mitmenschen kümmern, das ist mühsam. Ich bin ein hoffnungsloser Egozentriker. Mit mir selbst in der Mitte komme ich ganz gut klar. Wenn du das merkst und denkst, ja, was ist dann mit Gottes Urteil über mir? Denn ich soll ja Gott lieben von ganzem Herzen, mit meiner ganzen Hingabe, mit meinem ganzen Verstand. Und ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Dann möchte ich dich an den Ruf Jesu erinnern. An den Ruf Jesu, dass er gekommen ist, Sünder zur Umkehr zu rufen. Dass er gekommen ist, das Verlorene zu retten. Dass Jesus es liebte, mit den Zöllnern zu essen, die Zöllner, die als Feinde Gottes angesehen wurden. Er sagt, ich esse mit dir, ich komme zu dir. Mit Sündern zu essen und zu feiern, das hat Jesus getan. Er ist gekommen, um uns zur Umkehr zu rufen. Und wir leben im Gnadenjahr, da ist jeder Tag die Zeit zur Umkehr. Die Einladung Jesu ist hier, kehre um, komm zu mir. Ich lade dich ein, nahe zu mir zu kommen, denn bei mir wird deine Seele Ruhe finden. Komm zu mir in die Stille. Mein Joch ist sanft. Deine Last, das, was du tragen musst, das kannst du bei mir abladen. Diese Einladung spricht Jesus auch heute aus. Aus der Stille vor Gott leben bedeutet, aus der Ruhe und Gelassenheit einer fest in Jesus Christus verankerten Identität zu leben. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns die Liebe Gottes gezeigt hast in deinem Umgang mit dem Vater. Und dass du uns gezeigt hast, wie du aus dieser Liebe heraus deinen Nächsten, die Mitmenschen geliebt hast. Und ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns rufst in deine Nähe. Und dass du uns rufst, weil du unserer Seele Ruhe geben möchtest, Ruhe schenken möchtest in dir. Und du siehst, was in unserem Herzen dem allem entgegensteht, dass wir uns manchmal unwürdig fühlen, in deine Gegenwart zu kommen, weil wir wissen, dass wir dich nicht so lieben, wie wir es sollen, und dass wir unseren Nächsten nicht so lieben, wie wir ihn lieben sollen. Ich danke dir für deinen Ruf in die Umkehr, zur Umkehr zu dir. Und dass du uns zuerst geliebt hast. Und dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen, diese Liebe empfangen dürfen und dass wir aus dieser Ruhe, aus dieser Liebe heraus unser Leben gestalten dürfen, mit einem klaren Fokus, mit Klarheit und Prioritäten, dass wir aber auch verfügbar und ansprechbar leben dürfen für unsere Nächsten. Und dass du unserem Handeln Wirkung schenkst. Die Kraft unseres Handelns liegt allein in dir. Amen.